man sagt, ich bin dafür, den Klimawandel zu stoppen oder aufzuhalten, aber ich gebe nur so viel Kontribution rein, wie es mir gerade in meinem Life-Centric-Kontext passt. Deswegen ist dieses Thema menschliches Paradoxon extrem eng verwoben mit diesem Life-Centricity-Fokus, weil wir uns einfach in einer Phase bewegen, in der wir nicht alles haben können, sowohl access-seitig, aber auch inflationsseitig natürlich.
Sie hören Horizonterweiterung, den Podcast mit Tiefgang zu Medien-, Kommunikations- und Digitalthemen von Horizont. Der Horizont-Podcast wird Ihnen präsentiert von Accenture Song, Österreichs führender Experience-Agentur.
Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur Horizonterweiterung. Heute ist Karin Libowitzki zu Gast. Sie ist Managing Director bei Accenture Song und wir werden über einige spannende Digitalthemen sprechen. Wir sind einander virtuell zugeschaltet, auch daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Liebe Karin, schön, dass du die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Danke Jürgen, freut mich.
Wir wollen heute über einige Entwicklungen in der Kommunikationsszene, in der Digitalszene sprechen. Das Schlagwort heißt Life-Centricity. Früher hat man über Customer-Centricity gesprochen, über User-Centricity. Ihr bei Accenture sprecht jetzt über Life-Centricity. Was ist denn das und warum eigentlich?
Genau, das ist schon sehr, sehr schön gesagt. Ne? Früher gab es einmal die Produktzentrizität oder Centricity, dann die Human- oder User-Centricity. Das waren ja auch immer Dimensionen, die gesagt haben, das ist jetzt neu und das muss man so machen und so kann man sozusagen noch mehr Business generieren am Ende des Tages und relevanter werden. Was aber passiert ist, ist, dass sich sozusagen die Bedingungen, in denen neue Geschäftsfelder etabliert werden und auch die Bedingungen, in denen wir als Menschen alle leben, haben sich weiter gewandelt. Das kennen wir schon, aber wie wir jetzt auch gerade in den letzten 2 Jahren gemerkt haben, sind da zusätzliche sehr, sehr große Dimensionen gesellschaftlicher Natur, klimatechnischer Natur, politischer Natur, gesundheitlicher Natur natürlich auch, die dazu führen, dass dieses systemische Blick eigentlich notwendig ist. Und das ist das, was wir unter Life-Centricity verstehen, dass es eben nicht mehr genügt, das Individuum zu sehen als Persona, wie man in der Kreation ja immer so schön sagt, sondern man muss das komplette Leben inkludieren. Das Ganze muss sozusagen stärker in den Bereich Zeitgeist und Lebensphase fokussiert sein. Nur weil ich in einer bestimmten Target Group bin, heißt das nicht notwendigerweise, dass genau das Produkt, das man mir gerade antragen möchte, für mich jetzt gerade passt oder auch für mich zum jetzigen Zeitpunkt leistbar ist, weil ich überlege mir vielleicht, welchen Impact das ganze Thema Energiekosten Akzeleration für mich selber bedeutet. Und genau diese Themen mit zu berücksichtigen und mitzudenken, das verbirgt sich hinter dem Schlagwort Life-Centricity. Und wir sagen eigentlich immer, es ist ein originär systemisches Verständnis. Also man kann den Menschen nicht separieren von seinem Lebensumfeld und dem, was ihn alles betrifft. Und das versuchen wir sozusagen mit diesem Modell abzubilden.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist natürlich der Mensch weiterhin im Mittelpunkt und wichtig, aber ihr erweitert die Art und Weise, wie er betrachtet wird, um all das, was quasi um ihn herum ist, um all die Systeme, die Lebenswelten, alles, was quasi mit ihm verbunden ist. Kann man das so in diese Richtung zusammenfassen?
Genau so kann man das zusammenfassen und das hat natürlich verschiedenste Implikationen, sowohl im Bereich der Produktentwicklung auf der einen Seite, aber natürlich dann auch für Kommunikation. Und wenn wir beispielsweise in den Gesundheits- und Vorsorgebereich denken, was ein sehr, sehr drastisches Beispiel ist, und sagen, wir strukturieren ja alle unsere persönliche Woche und unseren Alltag nicht danach, zu wie vielen Screenings wir gehen müssen und wann. Das heißt, es passt nicht in unseren Alltag. Prävention ist aber trotzdem ein extrem wichtiges Thema, findet aber irgendwie außerhalb des Kontexts unseres Lebens und so wie wir uns wahrnehmen, wir fühlen uns ja gesund, statt. Und da eben sozusagen genau diesen Zusammenhang zu erkennen und eben einen Weg zu finden, wie man trotzdem es schafft, in diesen Alltag der Menschen reinzukommen, weil man eben versteht, es ist jetzt nicht genuin in meinem Alltag eingebettet, mir zu überlegen, wann ich zum nächsten Screening-Termin und zur Zahnvorsorge oder was auch immer gehen kann, kann man dann sozusagen daraus andere Konzepte, Kommunikationskonzepte, Marketingmechaniken entwickeln.
Lass uns über dieses Thema und auch die Frage, wie sich dadurch Marketing und Kommunikation verändert, gerne später noch kommen. Bevor wir darüber sprechen, du hast es kurz angerissen, es hat sich in den letzten 2,5 bis 3 Jahren ja sehr viel verändert, manches sehr radikal. Du hast das Thema Gesundheit angesprochen, aber auch das Thema Hygiene zum Beispiel ist in einem deutlich größeren Ausmaß jetzt ein Thema, als es noch vor 2020, vor der Corona-Pandemie ein Thema war. Was seht ihr denn auch an den Zahlen, an den Verhaltensmustern der Menschen, die ihr erforscht? Was hat sich denn da auch gravierend geändert? Ist das eher die Notwendigkeit, die sich verändert hat? Ist es vielleicht auch die Einstellung oder ist es wirklich tatsächlich auch schon das Verhalten, das sich verändert hat?
Also tatsächlich alles von dem, was du gerade genannt hast. Eigentlich müssten alle Marketing-Afficionados aufjubeln vor Freude, weil mit Marketing möchte man ja eigentlich Verhalten verändern. Also das ist ja sozusagen ein ganz altes, sehr, sehr einfaches Bild. Jetzt hat natürlich viel im Außen dazu geführt, dass man Verhalten geändert hat. Das hat natürlich eine ganz klare Implikation auf Marketing, auf Kommunikation. Und wir sehen in den Zahlen, dass es eine Werteverschiebung, sozusagen eine beschleunigte Werteverschiebung gegeben hat. Und die führt dann gleichzeitig auch dazu, dass wir mitunter paradoxe Verhaltensweisen erleben oder beobachten oder komplett veränderte Verhaltensweisen, weil, sagen wir mal, ganz Klassiker, wenn ich irgendwie 4 Tage in der Woche im Homeoffice bin und einen Tag im Büro, dann braucht es vielleicht auch nicht 5 Hemden, so, sondern vielleicht eher ein eher casual Fashion Style. Und wenn wir beobachten, wie die Fashionbranche diese Veränderungen aufgegriffen hat, dann sieht man auch sehr, sehr stark, dass eigentlich diese gesellschaftliche Veränderung stärker die Produktentwicklung und die Kommunikation verändert als umgekehrt. Und insofern ist ein sehr, sehr starkes Antwortverhalten der Wirtschaft, der Industrie, des Marketings zu beobachten und diese Agilität meistern zu können, die da verlangt wird von Unternehmen, genauso wie von uns ja als Individuen. Das ist schon sehr, sehr selten als Live-Event, wenn man so möchte.
Wie beobachtest du denn auch dieses menschliche Paradoxon, dass wir sehr unterschiedliche Ausprägungen in der Gesellschaft haben? Also in Deutschland zum Beispiel sind die stärksten Parteien unter 30, die FDP und die Grünen. Das geht irgendwie nicht ganz unter einen Hut. Wir haben so Aspekte wie Body Positivity, die Verurteilung von Body Shaming und Fitnesskult zugleich. Also sehr viele Widersprüche, die wir so eigentlich früher nicht gesehen haben. Wie beobachtest du das? Was tut sich da gerade in der Gesellschaft?
Also was wir beobachten, ist sozusagen diese Verschiebung, diese Systemverschiebung, also Wertesystemverschiebung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, so viel zu Hause gekocht in den letzten 2 Jahren habe ich gar nicht. Gleichzeitig, und das ist sozusagen die Werteverschiebung, esse ich momentan zum Teil auch wirklich lieber einfach zu Hause, als ins Restaurant zu gehen, ne? Oder einen Lieferservice zu bedienen. Das heißt, aus diesem erzwungenen Andersmachen durch äußere Einflüsse hat sich eine Habitualisierung, ist immer so schön wissenschaftlich heißt, ergeben. Aber im Sinn von, man hat einfach Dinge, die Alltag sind, anders erfahren, musste sie anders regeln und hat dann vielleicht erkannt, dass das eigentlich doch total schön ist. Und wenn wir zu dem Human Paradox kommen, ist ja einer der Kernanfangspunkte für viele Kunden, also im Sinn von Konsumenten und Konsumentinnen, von unseren Kunden ist es, zu verstehen, dass jedes Ding, das den Mensch umtreibt, oft mit irrationalen Trade-offs verbunden ist. Also ich sage, ich reise nur mit der Bahn, weil ich meinen Beitrag leisten möchte zu meinem CO2-Fußabdruck. Wenn ich dann aber zu Hause vor dem Fernseher, vor der Netflix-Serie sitze und merke, der Kühlschrank ist leer, dann rufe ich vielleicht doch über Gorillas oder Gurkel oder wen auch immer und lass mir einen Beyond Meat Burger liefern. Das ist natürlich kontraintuitiv, wenn ich gleichzeitig hochhalte, dass ich meinen CO2-Fußabdruck möglichst optimal gestalten möchte. Und insofern ist es eben genau das, was passiert. Und Klimawandel ist sozusagen nur ein Beispiel. Also man sagt, ich bin dafür, den Klimawandel zu stoppen oder sozusagen aufzuhalten. Aber ich gebe nur so viel Kontribution rein, wie es mir gerade in meinem life-centric Kontext passt. Und deswegen ist dieses Thema menschliches Paradoxon extrem eng verwoben mit diesem Life-Centricity-Fokus, weil wir uns einfach in einer Phase bewegen, in der wir nicht alles haben können, sowohl access-seitig, aber auch inflationsseitig natürlich. Und viele werden sich in 3 Jahren nicht mehr alles leisten können, so wie heute. Das heißt, man beginnt jetzt zu sagen, ich würde zwar gerne vielleicht eine bessere Energieoption wählen, ich kann sie mir aber nicht leisten. Und deswegen kaufe ich 3 Kubikmeter Holz, weil ich einen Kamin habe und verbrenne die. Auch wieder komplett paradox. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem in anderen Kontexten meine Kaufentscheidungen so treffen werde, dass sie Carbon Footprint Friendly sind. Und das wird eben durch die Studie unserer Kunden klar. Und das hat eine Implikation für Unternehmen, also für auch werbetreibende Unternehmen, dass es auf der einen Seite ist, wir müssen ganz klare Haltungen anbieten, weil das extrem wichtig ist für den Geschäftserfolg der Unternehmen. Das heißt aber nicht zwingenderweise, dass sich die Menschen auch konsequent und konsistent so verhalten, weil einfach zu viele Zusatzdimensionen und Einflüsse mitwirken.
In diesem Bild, das du jetzt skizziert hast, wie geht man damit jetzt als werbetreibendes Unternehmen um? Also das erfordert ja völlig neue Ansätze, in gewissen Fällen auch völlig neue Business Cases, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit und so weiter geht. Jetzt ist mir schon klar, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Fast-Moving Consumer Goods Bereich agiere oder im Mobilitätsbereich, aber gibt es so eine Kernformel, wie man mit diesen veränderten Lebensumständen umgeht? Gibt es das eine Patentrezept? Oder braucht es eine Vielzahl an flexiblen Lösungen?
Also unsere Beobachtung ist, dass sozusagen dieses fast schon wie so ein kleiner Werkzeugkoffer an verschiedenen Lösungen für verschiedene Situationen, und wir haben es alle in den letzten 24 Monaten mehrfach erlebt, dass die Dinge, die da passiert sind, wirklich wenig vorhersehbar. Ja, natürlich in gewisser Weise schon historisch und so weiter, aber jetzt für die Einzelnen, dass man hätte sagen können, mit der Punktgenauigkeit im Februar, März startet diese Pandemie oder startet sozusagen eine Zoonose, die zur Pandemie wird, dass kein Modell der Welt hätte das vorhersagen können. Ne? Und insofern braucht es eben diese Flexibilisierung. Ich weiß nicht, wie stark du das noch in Erinnerung hast, aber als dann sozusagen die ersten Lockdowns ja auch gestartet waren und alle nicht mehr ins Büro durften und sollten richtigerweise, gab es ja dann gleichzeitig auch so eine pandemiebedingte Störung in der Marketing- und Kommunikationswelt, weil die Werbebotschaften, die sozusagen in der Kommunikation verarbeitet wurden, einfach nicht mehr gepasst haben für die Lebenssituation, in der wir uns alle befunden haben, was dazu geführt hat, dass alle Kampagnen gestoppt wurden. Und ich habe damals für einen sehr, sehr großen FMCG-Kunden gearbeitet, der unter den Top-Spendern in Deutschland ist, von heute auf morgen einfach alles gestoppt, abgedreht. Und dann aber sozusagen die große Frage, ja, aber was jetzt? Wir haben ja eigentlich gar keine Alternative. Wir haben nichts im Petto, was wir jetzt ausspielen können. Ne? Und deswegen braucht es eben diese, und ich weiß, es ist ein arg strapaziertes Wort, Agilität, aber die braucht es an der Stelle wirklich, weil diese Live-Events oder diese lebensverändernden Situationen und auch Signale einfach dazu führen, dass man in der Lage sein muss, sehr, sehr schnell die eigene Value Proposition anzupassen an die neuen Bedingungen, damit die Kommunikation eben wieder stimmig ist mit dem Life-Centric-Universum, in dem man sich bewegt. Und insofern ist es so, dass man dann ganz schnell zu der Erkenntnis kommt, dass wie man Marketing denkt und Werbung gemacht hat, auch in den letzten Jahren, ne, einfach für diese permanenten Flächenbrandgefahrsituationen einfach nicht mehr ausreichend sind. Und ich sage immer, im Kleinen hat das begonnen mit Social Media und sozusagen mit dem ständigen Versuch, etwaige Shitstorms zu vermeiden, ne, also möglichst sicher auf rohen Eiern sich durch dieses Social Media Minenfeld zu bewegen. Und jetzt sind aber einfach Dinge als Treiber für Verhalten und menschliches Verhalten und auch Befindlichkeiten, die so viel größer sind, wo man dann eben, weil Pandemie ist, einfach mit seiner Standardnachricht, ist unser Joghurt und es geht dir besser. Es funktioniert halt nicht mehr, ne? Weil sich jeder denkt, es geht mir gerade einfach original gar nicht besser. Und ich glaube, darauf agil zu reagieren und eben auch agil antworten zu können, das braucht einfach andere Prozesse, das braucht nicht zwingend einen anderen Business Case, aber es braucht sozusagen ein anderes Verständnis von Kommunikation und der Leistung, die Kommunikation ja eigentlich qua Definition haben sollte, was aber so ein bisschen durch die Überprozessualisierung in den letzten Jahren vielleicht verloren gegangen ist.
Das wollte ich jetzt nämlich anknüpfen an deine Ausführungen fragen. Wir leben in einer sehr stark prozessorientierten Welt. Viele Dinge sind einfach festgeschrieben und definiert, wie sie zu sein haben. In dem Kontext lässt sich ja so nicht mehr arbeiten. Nur was ist jetzt die Antwort darauf? Also wie können wir diese Agilität schaffen, wenn wir ja gleichzeitig auch kaum Planbarkeit in unserem täglichen Tun vorfinden? Also das ist der nächste menschliche Widerspruch, ne?
Ja, ich glaube, es ist das Selbstverständnis. Also es ist das Selbstverständnis von Unternehmen bezogen auf ihren Wertbeitrag auf der einen Seite natürlich, aber vor allem auch auf das Werteversprechen und damit diese Value Proposition. Und wenn man wirklich, und da kommen wir sehr, sehr schnell zum Punkt, eigentlich also in weiterster Dimension, das Thema Empathie, ne? Und dieser komplette Stopp der werblichen Kommunikation, vor allem Fernsehen, damals, als die Pandemie wirklich Fahrt aufgenommen hat, hat eigentlich so ein bisschen gezeigt, dass wir in diesen Organisationen nahezu so einen Empathiebankrott haben, ne? Also, weil man war nicht in der Lage, eine Antwort zu finden auf diese Situation, die trotzdem gleichzeitig noch das Produkt richtig positioniert hätte. Und insofern ist es wirklich ein Umdenken, das gefragt ist, auch Selbstverständnis der Rollen, ne, das ist ganz klar. Und ein Automobilist kann nicht mehr weiterhin sagen, wir sind diejenigen, die sich ausdenken, wie ein Auto aussehen muss. Das geht sich nicht mehr aus, wie es so schön heißt. Und gleichzeitig haben wir natürlich da auch genau diese, ob es jetzt Co-Creation oder Co-Creator-Communities und ähnliches sind, aber es sind so viel mehr Ebenen, über die man Informationen und sozusagen Einblicke gewinnen darf als Organisation und dann diese Bandbreite eben zu nutzen. Ich meine, es gibt dann einen Grund, warum Influencer funktionieren. Also, weil das Influencer funktionieren zeigt einfach, dass man Value Propositions anders denken muss. Und Influencer können ja etwas, sie sind sehr, sehr nah dran an ihrer Community. Und sie wissen genau, wie sie das Messaging zu einzelnen Themen einfliegen. Ungeachtet davon, ob es bezahlte Influencer sind oder wirklich aus einer eigenen Motivation heraus selbstberufene Influencer. Ne? Aber diese Nähe in der Kommunikation mit dem Impact und mit diesem sehr, sehr starken Engagement und Involvement, das wird getragen von einer Empathie, die vermittelt wird. Ne? Und ich glaube, da sollte man sich als Unternehmen, und das gilt für alle Unternehmen, für uns genauso, eine Scheibe abschneiden und überlegen, wie schaffe ich es mit meinen Kunden oder mit den Auftraggebern, die ich erreichen möchte, diese Ebene herzustellen, dass es einen Dialog ermöglicht und eben nicht nur ich push auf Social Media Messages raus, das ist keinesfalls gleichzusetzen mit Interaktion, ne? Oder Einladung zur Interaktion. Ich glaube, das sind diese Paradigmenwechsel, die tiefe Kerben in Prozesse schlagen werden, so wie sie in der Vergangenheit waren. Weil natürlich stellt das ja auch diese komplette Agency- oder Dienstleister-Beziehungswelt auf den Kopf. Weil wenn ich einen 3-Jahres-Vertrag habe mit meinen 5 Kerndienstleistern, mit einem bestimmten Volumen, das hinter diesen Verträgen steht, dann schränkt mich das ehrlicherweise auch im Zweifelsfall ein Stück in meiner Flexibilität ein, dann zu sagen, nein, eigentlich brauche ich jetzt viel mehr Social Media. Ich würde jetzt gern das Geld von der Kreativagentur in Richtung Social Media Agentur shiften oder umgekehrt oder in Richtung Search Agentur oder in Richtung Performance Marketing oder gar kein Performance Marketing, dafür mehr Markenführung. Aber diese Flexibilität, diese Bausteine so einzusetzen, wie sie eigentlich aufgrund des Lebensgeschehens notwendig werden, die gibt es einfach nicht aufgrund der Konvention der Agentur- oder Dienstleisterbeziehung. Und insofern, das ist so etwas, wo wir spüren, dass viele Kunden, auch globale Kunden, auf der Suche danach sind, ihre Marketingmodelle, und damit meine ich jetzt nicht Kommunikation, Kreation, sondern ihre eigenen organisatorischen Modelle zu hinterfragen hinsichtlich wie erreichen wir so aufgestellt zu sein, dass wir diese Flexibilität haben können, um A, sehr schnell unsere Value Proposition anzupassen, je nachdem, was in der Welt gerade passiert, und B, aber eben auch sozusagen die Mittel so einzusetzen, dass wir weiterhin für Konsumentinnen und Konsumenten relevant bleiben.
Relevanz ist ein Thema. Lass uns abschließend noch über ein zweites Thema sprechen. Das ist auch längerfristig betrachtet das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt hat sich Marketing, Kommunikation, Werbung ja immer gerne auf die Fahnen geheftet, eben auch einen Beitrag zu leisten zum Geschäftserfolg, verkaufsfördernd, absatzfördernd und so weiter zu sein. In diesem wirtschaftlichen Umfeld, in dem wir uns da befinden und bewegen, wird es irgendwann auch mal zu einer Reduktion kommen müssen? Werden wir uns vielleicht auch wieder ein wenig rückbesinnen müssen, weniger zu tun, weniger zu verkaufen, weniger Erfolg und Gewinn zu machen? Oder wird das in der Wirtschaft, wie wir sie kennen, in einer freien Marktwirtschaft, im Kapitalismus, so nicht der Fall sein? Wie siehst du das?
Naja, wir haben ja sozusagen dieses, auch aus unseren Fjord-Trends, und du hattest ja dazu auch mit dem Chris Bönke Interview geführt vor ein paar Monaten, ne? Und da ist sozusagen eine dieser Prämissen, ist ja sozusagen das Thema Abundance und dass man verstanden hat, diese permanente höher, schneller, weiter Aufwärtsspiralmechanismus tut niemandem gut. Und vor dem Hintergrund ist auch dieses Thema Sustainability zu betrachten. Also ich glaube, es geht original gar nicht mehr zu sagen, oder sich als Unternehmen die Frage zu stellen, wie green darf es denn sein und muss es sein. Ne? Das, ich glaube, den Punkt haben wir alle gemeinsam, Gott sei Dank, überschritten. Es ist aber so, dass heute wirklich dieser nachhaltige Zugang zu Value und eben diesen Werteverschiebungen, die einfach automatisch zum einen dazu führen, dass ein anderes Konsumverständnis entstanden ist, Gott sei Dank, und auf der anderen Seite aber eben auch ein anderes Selbstverständnis und darauf Antworten gesucht werden, die eher in Richtung, man kann nicht sagen, wir machen auf der einen Seite das als Organisation, aber dafür, damit wir Net Zero rauskommen, tun wir ganz viel Gutes. Viel stärker sind Modelle wie, wenn man sich jetzt denkt, Rechenzentren, die haben ja unglaubliche Kühlkapazitäten, die notwendig sind. Und diese Kühlkapazitäten werden oft auch über Wasser betrieben oder erreicht. Und da hat beispielsweise Google in den USA einige Piloten lanciert, wo sie einfach sagen, wir geben dieses Wasser, das wir für die Kühlung der Rechenzentren nutzen, in die Zweitverwertung und bereiten das auf, und es wird sozusagen sehr, sehr qualitativ hochwertiges Trinkwasser und eben nicht nur in den Kanal gespült, ne? So. Und ich glaube, diese Art und Weise zu denken, ist das, was gesucht wird und was gefragt wird, und was eben auch dazu führt, dass Konsumentinnen und Konsumenten Produkte eben kaufen oder eben eher nicht. Das hat viel mit, auf der einen Seite, ne, 63% der Menschen verweigern mittlerweile von Marken zu kaufen, denen sie nicht vertrauen. 88% wollen gerne, dass Marken eben stärker Sustainability-Fokus haben. Aber das alleine ist tatsächlich nicht genug, um erfolgreich zu sein, um nachhaltig erfolgreich zu sein, weil Menschen immer danach suchen, was wird denn zurückgegeben. Ne? Also ich sage nicht, dass jeder den Patagonia-Move machen muss. Ne? Das können sich, glaube ich, auch nur wenige Organisationen wirklich erlauben. Aber das ist natürlich, damit ist es natürlich sofort ein No-Competition-Bereich, weil man einfach das ja auch kommunikationsseitig so stark positioniert, dazu sagen, wir machen einfach Dinge, die gut für den Planeten sind. Und zwar nicht nur in einem Mikroteil unserer Produktion oder in einem Mikroteil unseres eigenen Travel and Mobility Policy Verhaltens, sondern wirklich als großes Signal, weil wir verstanden haben, es ist total wichtig, dass man Dinge nicht nur ausgleicht, sondern auch wieder gut werden lässt. Ja, und ich glaube, das ist dieses Mindset der Menschen und der Menschheit zu verstehen und darauf Antworten zu liefern über Produkte oder eben auch Design oder eben auch Kommunikation. Ich glaube, da liegt ein unglaubliches Potenzial, das bestimmt nicht leicht zu hebeln sein wird, das aber bereits weit jenseits der reinen Sustainability-Frage sich abspielt.
Damit spannt sich der Bogen auch wieder ganz schön hin zum Beginn unseres Gesprächs. Life Centricity kann man ja auch im Sinne des Planeten verstehen. Das bekommt dann nochmal eine neue Dimension. Liebe Karin, damit darf ich mich für deine Zeit bedanken. Danke, dass du mit uns gesprochen hast.
Ja, herzlichen Dank. Hat viel Freude bereitet. Danke für die spannenden Fragen, Jürgen.
Danke auch euch fürs Zuhören. Bewertet unseren Podcast und teilt ihn. Wir hören uns.